Und hier ist noch das alte WDR5, Leonardo, Wissenschaft und mehr. Also das 3x00 ergibt, das weiß glaube ich jeder, der schon mal im Kölner Karneval mitgezogen ist, egal ob er in der Kajas zur Schule gegangen ist oder anderswo, dass man aber für einen Schulabschluss noch ein bisschen mehr rechnen können muss und erst recht, wenn jetzt die nächste PISA-Kommission anrückt, ich glaube, das ist auch jedem klar. Aber vielen Kindern, denen geht es ähnlich wie Pippi Langstrumpf. Die haben mit der Plutimikation nicht viel im Sinn. Ähnlich wie vor vielen Jahren die Lese-Rechtschreibschwäche Einzug erhielt in die Schulklassen, so ist es heute die Rechenschwäche. Dyskalkulie ist der Fachbegriff. Was genau sich dahinter verbirgt, das sagt Doris Arp. Und Ähnlichkeiten mit der beliebten Romanfigur von Astrid Lindgren, die sind weder gewollt noch zufällig, sondern unvermeidbar.
2 mal 3 mal 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt.
Pippi Langstrumpf pfeift auf richtige Ergebnisse und Multiplikation ist ihr völlig Schnuppe. Das würden ihr manche Kinder gerne gleich tun. Wenn sie auf ihr Rechenblatt schauen oder ins Mathebuch, dann wimmelt es dort von komischen Zahlen und Zeichen. Es ist ihnen ein Rätsel, wie sie da Ordnung, Struktur oder gar richtige Ergebnisse herausfinden sollen.
Die Zahlen, das ist immer so ein ganz Durcheinander mit dem Kopf. So. Was soll man da machen? Das weiß man gar nicht. Dann ist man total durcheinander. Weiß man, dann sagt man halt irgendwas und dann ist es falsch. Und dann sagt man noch irgendwas. Dann ist es total verwirrend. Halt. Da sind ganz viele Zahlen, die sind durcheinander. Da weiß man nicht, was man machen soll. Ja, und dann das ist immer voll verwirrt. Und dann lachen die anderen auch manchmal.
Inzwischen ist es Stefan egal, ob andere über seine Rechenschwäche lachen. Seit 2 Jahren bekommt er eine gezielte Förderung. Vieles hat er mittlerweile verstanden. Sein Selbstvertrauen ist gewachsen. Heute geht er in der 6. Klasse selbstbewusst auf Lehrer und Schüler zu und erklärt sein Problem mit den Zahlen.
Den Fingern so gezählt, abgezählt. Nur wenn die Finger dann aufgehört haben, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Also ich konnte mir da gar kein Bild von machen. Das war eigentlich total komisch, als wenn ich es nicht auf die Reihe kriege. Ich habe da gar kein Bild von gehabt. Irgendwie. Ich habe es immer nur mit den Fingern gemacht. Und wenn mir die Finger dann nicht weitergeholfen haben, konnte ich nichts mehr machen, da war Ende, da war Schluss.
Etwa 6% aller Grundschüler gelten neueren Studien zufolge als massiv rechenschwach. Das heißt, trotz schulischer Fördermaßnahmen, trotz noch so zeitaufwendigen Übens, bleibt diesen Kindern die Welt der Zahlen ein Buch mit 7 Siegeln. Professor Wilhelm Schipper vom Institut für Mathematik an der Uni Bielefeld und Leiter der dortigen Beratungsstelle für Kinder mit Rechenstörungen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Rechenschwäche.
Ich gehe davon aus, und das zeigen die Erfahrungen, dass es 4 besondere Auffälligkeitsbereiche bei diesen Kindern gibt. Auffälligkeitsbereiche, die ich Symptome nenne. An erster Stelle ist es das verfestigte zählende Rechnen, auch noch weit über Klasse 2, 3, 4 hinaus.
Die Aufgabe 6 plus 2 löst ein Kind, indem es erst 6 Plättchen zählt, dann 2 und anschließend noch einmal alle 8 Plättchen. Das ist die Methode des Alleszählens. Etwas fortgeschrittener ist das Verfahren des Weiterzählens, also 6, 7, 8. Das Zählen führt nicht selten zu Fehlern um plus 1 oder minus 1, da die Kinder eine falsche Zählstrategie anwenden.
Das zweite Symptom ist eine Links-Rechts-Problematik. Das heißt, die Kinder können nicht an sich selbst und erst recht nicht am Gegenüber links und rechts unterscheiden.
Mehrstellige Zahlen können diese Kinder oft nicht richtig lesen und schreiben, da sie nicht wissen, welches der Tausender, der Hunderter, der Zehner und der Einer ist. Beim Schreiben produzieren sie häufig Zahlenverdreher, schreiben 52 statt 25.
Das dritte Problem ist ein Intermodalitätsproblem. Das bedeutet, dass die Kinder nicht in der Lage sind, ihr Handlungswissen oder ihr Wissen, das sich in Bildern zeigt, auf die symbolische Ebene zu übertragen.
Ein Kind kann zwar die Aufgabe 3 plus 4 gleich 7 mit Bauklötzen lösen, sieht aber nicht, dass die symbolische Aufgabe mit Zahlen genau das gleiche ist.
Die vierte Symptomatik ist eine sehr einseitige Zahl- und Operationsvorstellung. Für diese Kinder ist ja Mathematik ein Regelspiel. Es kommt im Wesentlichen darauf an, bestimmte Regeln zu kennen, diesen Regeln zu folgen. Wenn die Lehrerin dann sagt, die Aufgabe ist falsch gelöst, hat das Kind Pech gehabt, es hat offensichtlich eine falsche Regel gezogen, muss eine neue Regel ziehen und probiert es auf diese Art und Weise wieder.
3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer mich von mir lernen, alle groß und klein, la 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 la, dich zu mir ein, ich hab ein...
Du durch einen dummen Zufall habe ich es irgendwo in der Zeitung gelesen, dass es eben eine Dyskalkulie gibt. Bis dahin wussten wir das auch nicht, was das bedeutet. Wir merken nur immer, unser Kind, der kriegt das mit den Zahlen nicht auf die Reihe. Der macht sich auch keinen Begriff davon, wie groß 15 Äpfel sind oder was weiß ich, was das für eine Menge ist, ob die Menge groß oder klein ist.
Stefans Mutter merkte schon im ersten Schuljahr, dass irgendwas nicht stimmt. Der Schulpsychologe redete von einer möglichen räumlichen Wahrnehmungsstörung, riet aber zum Abwarten. Stefans Problem mit den Zahlen blieb.
Es sind eigentlich immer nur so Maßnahmen gemacht worden wie Brain Gym, also diese Gehirngymnastik, die sollte ihn dann lockerer machen und aufnahmebereiter. Und wir merken, dass dieses Zahlenverständnis, zum Beispiel Uhrlesen lernen, unheimlich schwierig wurde. Dann wurden die Probleme in der Schule auch immer größer. Und dann wurde darüber diskutiert, dass er vielleicht lernbehindert sei und so weiter und so fort.
Und dann musste ich doch so 1000 Tests in irgendwelche komischen Unikliniken und so. Das ist ziemlich nervig gewesen. Das war ziemlich bescheuert, weil die Leute haben einen da immer für doof verkauft.
Dumm sind Kinder mit einer Rechenschwäche nicht. Sie haben nur Probleme mit der Arithmie. Zumindest so, wie sie ihnen in der Schule in der Regel beigebracht wird. Doch die ständigen Misserfolge führen oft zum Teufelskreis Lernstörung, sagt Martina Schneider, Leiterin des Lerntherapeutischen Zentrums Rechenschwäche in Köln.
Die Kinder stellen ja an sich fest, sie üben, tun sehr viel, haben möglicherweise Nachhilfe, sitzen stundenlang an den Hausaufgaben, aber es bringt ihnen keinen Erfolg. Und die Kinder machen daraus, obwohl ich so viel tue, komme ich überhaupt nicht weiter, bin ich der Schlechteste, werde ich in der Schule ausgelacht, weil ich nicht rechnen kann. Und man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass ein solches permanentes Erleben nicht unbeschadet an der kindlichen Psyche vorbeigeht. Also es ist erschreckend, dass sehr viele Kinder, die in der zweiten, dritten Klasse bereits große Auffälligkeiten zeigen, schon Mathematik zu ihrem Angstfach erklärt haben, häufig schon auch in anderen Fächern schulisch versagen.
Woher die Probleme mit den Zahlen kommen, ist wissenschaftlich nicht geklärt. Eindeutige Ursachen konnten bislang nicht festgestellt werden.
Was wir kennen, sind einzig Risikofaktoren, die die Entwicklung einer Rechenstörung begünstigen kann, wenn frühzeitige Kompensation nicht gelingt. Diese Risikofaktoren dürfen aber eben nicht nur beim Kind gesucht werden. Sie können beim Kind auch liegen, aber sie können genauso gut im schulischen Umfeld liegen und im außerschulischen, familiären, sozialen Umfeld.
Rechenstörungen entstehen häufig durch eine Kombination von verschiedenen Faktoren, weiß Wilhelm Schipper. Beim Kind selbst können Entwicklungsdefizite in grundlegenden Bereichen der Wahrnehmung, des Sprachverständnisses und dem Gedächtnis zugrunde liegen. Aber auch psychische Faktoren wie beispielsweise Misserfolgsängste spielen eine Rolle.
Wer rechnen lernt, muss Zahlen als Beziehungen begreifen und Rechenoperationen als Bewegungen verstehen. Deshalb sind vor allem die Entwicklung des Sehens und der Wahrnehmung wichtig. Auch das Sprachverständnis ist entscheidend, vor allem das sprachliche Gedächtnis und relationale Wortverwendungen wie über, unter, neben, größer, kleiner, länger, kürzer. Schließlich benötigen Kinder ein gutes Gedächtnis, um dem Unterricht folgen zu können.
Wilhelm Schipper ist sicher, dass die ein oder andere Rechenschwäche des Kindes eher eine Lehrschwäche des Lehrers ist. Eine wichtige Schnittstelle ist dabei die Behandlung des Zehnerübergangs im ersten Schuljahr, also das Rechnen über die 10 hinaus.
Das ist die Stelle, an der erstmals ein operatives Verfahren des Rechnens mit den Kindern entwickelt werden kann. Und wenn das nicht ernst genug genommen wird, besteht die Gefahr, dass die Kinder mit ihren, wie es in der didaktischen Literatur immer wieder heißt, individuellen Verfahren über den Zehner rechnen. Und das individuelle Verfahren der Kinder kenne ich. Das ist dann das zählende Rechnen.
Ernster genommen werden müssten auch frühe Anzeichen für ein problematisches Mengenverständnis, meint der Mathematikwissenschaftler. In einem gerade fertiggestellten Projekt sei nachgewiesen worden, dass nicht hinreichend entwickelte kognitive Fähigkeiten, insbesondere im visuellen Bereich, bei der Einschulung zu gravierenden Beeinträchtigungen im Mathematikunterricht führen. Eine frühe Förderung, die bereits zu Beginn der ersten Klasse einsetzt, so zeigte die Untersuchung, behebt die Schwächen und führt die Leistungen der Kinder an den Klassenschnitt heran.
So, das ist ja die Wundertafel, kennst du schon. Mhm. Und jetzt haben wir hier, es ist genau das Gleiche, was wir eben gemacht haben. Du sollst uns bloß diesmal die Aufgabe sagen. Wenn ich zum Beispiel, lege ich das hier hin Und da, auf die 25.
Maike hatte noch Ende der zweiten Klasse Probleme mit dem Zehnerübergang. Nach einem Semester Förderung in der Uni Bielefeld ist sie einen wesentlichen Schritt nach vorne gekommen, erzählt ihre Mutter.
Daraufhin, dass sie ja jetzt bei dem Professor getestet worden ist, ist ja herausgefunden, was so ihr Schwachpunkt ist, speziell, wo sie gefördert wird. Und das kann man mit Nachhilfe gar nicht vergleichen. Sie hat enorm begriffen, was man sicherlich bei der Nachhilfe gar nicht vergleichen kann. Sind also Welten Nachhilfe und Förderung.
Welten liegen auch zwischen Förderung und Förderung, meint der Mathematikdidaktiker. Das Institut an der Uni Bielefeld kann im Rahmen der Lehrerausbildung kostenlos und mit wissenschaftlichem Qualitätsstandard zumindest einigen Kindern in der Region Bielefeld helfen. Das geht aber nur, weil Studenten die Fördermaßnahmen als Teil ihres Studiums durchführen. Sie fundieren ihre theoretischen Kenntnisse über Dyskalkulie und didaktische Methoden der Therapie, indem sie selbst Förderungen durchführen und dabei von ihrem Professor begleitet werden. Eine solche Situation finden nur wenige betroffene Kinder vor. Viele werden vom schulpsychologischen Dienst an Ergotherapeuten vermittelt oder landen bei selbsternannten Dyskalkulietherapeuten. Ausbildungsstandards gibt es noch keine.
Sodass im Zweifelsfall jeder, aber auch jeder, ob er selbst Mathematik kann oder nicht, sich zum Dyskalkulietherapeuten ernennen kann und dann mit unseren Kindern arbeiten darf. Also auf diesem Markt der Dyskalkulietherapeuten tummeln sich nach meiner Einschätzung viel zu viele schwarze Schafe, die den Eltern Hilfe versprechen. Wenn man sich dann deren Förderkonzepte ansieht, muss man von vornherein sagen, mit diesen Maßnahmen wird den Kindern nicht geholfen werden können.
Was hilft, ist die Arbeit am Zahlenraum. Wer Probleme mit dem Rechnen hat, so Wilhelm Schipper, muss rechnen und nicht am Selbstbewusstsein arbeiten. Das stellt sich von ganz alleine ein, wenn das Rechnen besser klappt, weiß auch Stefan aus eigener Erfahrung.
Weil in der Schule haben die nie so die Zahlen mit Mengen so gemacht, also was das überhaupt bildlich ist. Und das machen die im Institut, machen jetzt anders, da stellen die einem so bildlich alles vor und dann tut man das dann auch so lernen. Also in dem Institut kriegt man alles so Stück für Stück erklärt. Oh, dann macht es auch manchmal Spaß zu rechnen.
Ob mit Äpfeln und Birnen oder Plättchen, Hauptsache die Kinder entwickeln eine Vorstellung von Zahlen und erkennen den Beziehungsaspekt zwischen ihnen. Das ist das Fundament. Die Dyskalkulietherapie ist keine Wunderheilung, sondern individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes ausgearbeitete Mathematikdidaktik mit therapeutischem Hintergrund. Die meisten Kinder müssen noch einmal sehr weit zurück zu den Grundbausteinen des arithmetischen Systems. Denn oft werden sie erst im 4., 5. Schuljahr als Kind mit einer Rechenschwäche erkannt. An einer Früherkennung wird zurzeit im Rahmen eines DFG-Projektes gearbeitet. In Bielefeld diagnostiziert Wilhelm Schipper entlang der 4 Hauptsymptome.
Sodass einige Aufgabenstellungen gleichsam direkt auf eine Symptomatik abzielen. Beispiel das Problem der Links-Rechts-Unterscheidung. Wir bitten das Kind, den linken Arm zu heben, sich aufs rechte Bein zu stellen, am Gegenüber das rechte Ohr anzutippen und ähnliche Dinge. Das können wir dann mit einem relativ einfachen Aufgabenapparat überprüfen. Andere Punkte beziehen sich auf die curricularen Inhalte des Mathematikunterrichts in der Grundschule. Wir wollen sehen, wie weit das Kind mit guten Verfahren bestimmte Aufgabentypen lösen können.
Auch das kennzeichnet eine sorgfältige, von der Mathematik ausgehende Diagnostik und Therapie. Erkannt werden müssen die individuellen rechnerischen Strategien der Kinder, um ihnen dann ganz individuell zu helfen. Gruppentherapien können deshalb nicht greifen, weil jedes Kind woanders steht. Das private lerntherapeutische Zentrum Rechenschwäche in Köln arbeitet nach ähnlichen Grundsätzen wie das Institut der Universität Bielefeld. Martina Schneider hat 1997 das Zentrum gegründet.
Es gilt, diese Wege aufzuspüren, weil bei der Dyskalkulie handelt es sich eben um ein tiefgreifendes Missverstehen, wo es ganz wichtig ist, dass man dort mit dem Kind ansetzt, wo dieses Verständnis aufhört und wo seine Schwierigkeiten ansetzen. Das Problem ist bei der Mathematik, dass ja Nachhilfeunterricht, Fördern in der Schule, häusliches Üben nichts bringt, weil das immer an einem Punkt ansetzt, der für das Kind schon nicht mehr erreichbar ist.
Die Mitarbeiter am Kölner Institut haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Pädagogik oder Psychologie und durchlaufen eine zweijährige mathematikdidaktische Ausbildung durch das Institut. Da es keine Ausbildungsstandards gibt, haben sich einige Dyskalkulie-Institute in Nordrhein-Westfalen zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen und organisieren so eine permanente Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Einig sind sich die wenigen Mathematikwissenschaftler, die sich überhaupt mit diesem Randthema ihres Faches befassen, dass folgende Kenntnisse für eine gelingende Therapie nötig sind.
Erstens, umfassende Kenntnis der Mathematikdidaktik. Zweitens, Kenntnis der Lernprozesse bei mathematischen Inhalten, ihre individuellen Ausformungen und ihre Störungen. Drittens, Kenntnis von psychologischen Testverfahren. Und viertens, Kenntnis psychotherapeutischer Verfahren, zum Beispiel bei emotionalen Störungen als Begleitsymptomatik.
Auch ohne staatlich geprüfte Qualitätsstandards lassen sich die privaten Institute die Förderung in jedem Fall teuer bezahlen. In Köln wird ein Therapiesatz von monatlich 240 Euro verlangt, die Schulferien werden mitbezahlt. Die Institutsleiterin spricht von sehr guten Erfolgsquoten, allerdings bei einer Therapiedauer von 2 bis 3 Jahren. Das können sich längst nicht alle Eltern leisten.
Nach § 35a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zahlt das Jugendamt dann, wenn das Kind aufgrund der Rechenschwäche von einer seelischen Behinderung bedroht ist. Das wird in der Regel durch den schulpsychologischen Dienst festgestellt. Wilhelm Schipper aus Bielefeld hält das für eine Zumutung.
Das bedeutet im Klartext, dass aus einem Kind, das zunächst nur in Anführungsstrichen auffällig ist im Mathematikunterricht, ein seelisch behindertes Kind gemacht wird. Ich halte das auch eigentlich für einen gesellschaftlichen Skandal.
Der Mathematikwissenschaftler fordert eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz, ähnlich der von 1978 zum Umgang mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens. Er wünscht sich eine Art Rechenschwächebeauftragten an jeder Grundschule und eine umfassende Vorbereitung der Lehrer auf diagnostische und methodische Umgangsweisen mit rechenschwachen Kindern. Allerdings,
Förderung von Kindern mit Rechenstörungen ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die in diesem Bereich exzellent sind, ist auch nicht zum Nulltarif zu haben. Und ich fürchte, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum alles in diesem Bereich stagniert.
Eins hat die PISA-Studie mit aller Deutlichkeit gezeigt. An deutschen Schulen herrscht keine wirkliche Fördermentalität. Die wäre aber dringend nötig, wenn Kinder mit Schwächen in einem Teilbereich wie dem Rechnen oder dem Lesen und Schreiben nicht untergehen sollen. Schließlich zeigt die Praxis, dass bei entsprechender Förderung die Kinder den Anschluss an den Schulstoff finden. Denn dumm sind sie nicht. Jedoch einmal im Teufelskreis Lernschwäche drohen sie gesellschaftlich verloren zu gehen. Und wer hat schon einen Papi in Takatuka-Land, der bei Bedarf die Goldkoffer anschleppt?
3 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, wie tolle, tolle Hochzeitstag. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6.
Also das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir hier in Leonardo mal die Pippi Langstrumpf zu Gast haben werden. Die Dyskalkulie macht es möglich. Das waren ausführliche Informationen von Doris Arp für Leonardo auf WDR 5.